Aber trotzdem dazu gehört, einmal schon bei einem der Seminare gewesen sind, wo ich über familiäre Beziehungen oder Familienmodelle oder Muster in der Familie geredet habe, denen wird diese Stelle vielleicht nicht ganz unbekannt sein. Aber sonst, ich wüsste auch nicht, dass das zumindest nie gehört, dass jemand so darüber redet. Aber ich halte das für ganz wichtig und ich möchte dem heutigen Text das Thema verleihen, verkannte Mutterschaft oder missachtete oder missbrauchte. Das dürfte zumindest vielen Frauen weltweit gar nicht so ein unbekanntes Thema sein. Aber dass uns das auch in der Bibel begegnet, das wird wahrscheinlich selten beachtet. Wir finden diesen Text im ersten Buch Samuel. Und ihr erinnert euch, letzte Woche haben wir von Samuel geredet, da ist es genau andersherum. Samuel hatte, obwohl er ohne die tägliche Mutterliebe aufgewachsen ist, weil er nur einmal im Jahr von seiner Mutter besucht worden ist, eine tiefe Ehrfurcht und hat es in seinem Handeln auch widerspiegeln können. Und danach hatte Gott ihm beauftragt, weil das Volk Israel sich nach dieser Zeit der Wüstenwanderung, der Zeit Josas und der darauf folgenden Richterzeit, statt sich an die Ordnung Gottes zu halten, und obwohl sie gewandt waren, an den Lauf der Zeit immer mehr angepasst haben, nämlich dem Brauchtum der kanaanitischen Bevölkerung, die Gott ja ausdrücklich um ihre Urzeit vorhin ausgegeben hatte und auch ausbreiten wollte, haben sie sich daran ein Beispiel genommen. Und einer dieser Knackpunkte, an denen es deutlich war, war das Suchen eines Königs. Und sie kriegen einen König nach ihrem Herzen, größer und schöner als mancher der Könige rundherum. Ihr erinnert euch, wie gut der Richter, der den König der Ammoniter getötet hat, der hatte mit einem ganz fetten Mann zu tun. So fett, dass das Schwert, mit dem er ihn ersticht, in diesen Massen verschwunden ist, das gar nicht zu sehen war. Israel hatte also einen anderen König, der alle Menschen, alle Männer um Haupteslänge überragt. Und sie waren sicher stolz auf ihn. Ohne zu beachten, dass Gott andere Maßstäbe anlegt und nicht das für ihn wichtig ist, was vor Augen ist, sondern das, was die Menschen im Herzen hat. Da war Saul kein gutes Vorbild. Ich will nicht auf die ganze, auf das ganze Persönlichkeitsprofil eingehen, aber wir zeichnen ein Bild eines echten Psychopathen, eines Menschen, der von Kind an neben der Spur gelaufen ist. Der gemacht hat, was sein Vater ihm sagt, aber der zumindest keinerlei geistliche Bildung hatte. Der Knecht seines Vaters hatte mehr Einsicht in, und auch mehr Wissen über das, was sich in Israel abspielt, als dieser Benjaminiter. Und ich denke, das ging, ich habe das auch schon gesagt, auch mit dieser Trauma des Volkes, dieses Stammes zusammen, dass Benjaminiter, der hat sich nicht gerade mit Gottesfurcht hervorgetan hat, sondern stattdessen eher Traditionalisten waren, Nationalisten, die ihre eigenen Leute, auch wenn sie noch so gesetzlos waren, geschützt haben. Wir müssen darauf achten, wir sind derselbe Volk, was für bestimmte Zeiten dieselbe Tradition hatte, dass man so nationalistisch gedacht hat, so sich eingeschworen hat auf die Volksgemeinschaft, dass man damit jegliches grausame Unrecht gedeckt hat. Und Gott hat es gerichtet, so wie damals bei den Benjamin. Wir erleben einen ähnlichen Prozess im Moment in Ukraine. Und auch das wird nicht anders enden. Und wo immer das auf der Welt solche Prozesse sind, dass man sich als Volk enger zusammenhält, als die Ordnungen Gottes zu beachten, wird es gefährlich für dieses Volk. Und es hat langfristige Auswirkungen. Das, meine ich, kann man bei Saul gut beobachten. Dass er nämlich der Mensch ist, der es sich um die Dinge Gottes auch danach kümmert hat. Und trotzdem gebraucht Gott ihn. Und trotzdem hat er Phasen in seinem Leben, die sind vorbildlich. Auch das muss man ganz nüchtern sehen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, was Menschen gerne haben, dass man sagt, einer ist ganz böse, aber ist ganz gut. Das finden wir fast nirgends. Ja, es gibt eindeutig böse Menschen, die phasenweise echt Gutes tun. Und umgedreht, gute Menschen, die phasenweise ganz böse Sachen machen. Ich erinnere nur, Judas war in den Jahren, wo er Jesus nachgefolgt ist, einer derer, die ausgesandt waren und auch getan haben, wozu Jesus ihn gesandt hat. Nämlich, Kranke zu heilen, Armen gute Botschaft zu verkündigen und so weiter. Und das kann man bei Saul sehen, und wir springen aus dieser langen Geschichte heute in diese eine Kapitel. Und zwar 1. Buch Samuel, Kapitel 20, bitte ich aufgeschlagen. Und ich kann dort tatsächlich nur diesen ganz kurzen Abschnitt lesen. Ich berichte auch, was da passiert ist. Es hatte sich die Situation zwischen Saul und David, der zu der Zeit einer seiner Offiziere war, zunehmend zugespitzt. Und das war eine einseitige Geschichte, ging mit Sicherheit nicht von David aus. Und Saul reagierte, wie wir das wissen, auch auf Einflüsse von außen. Eine der Schlüsselerlebnisse war, als David zurückkam von dem Sieg über Goliath, waren Frauen, die dann schnell ein Liedchen draus gebastelt haben, mit dem Inhalt, Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000. Und da knallt das hoch. Und wir merken, und es wird jetzt berichtet, dass Saul dort sagt, ja, mir haben sie nur die 1000 zugeordnet, aber dafür die 10.000. Das heißt, er wehrt das als Illoyalität seines eigenen Volkes gegenüber dem gesalbten König. Und es fällt ihm nichts Besseres ein, als den, der gerade Israel gerettet hat, aus der Hand der Philister zu verfolgen, mit dem Tod zu verfolgen. Davon unbeeinflusst ist das Verhalten eines der Söhne Sauls. Saul hatte 3 Söhne, 2 Töchter, zumindest sind das diejenigen, von denen berichtet wird. Und einen unehelichen, mindestens das, schreibt uns die Bibel. Und Jonathan ist ja das Bild eines treuen Männerfreundschaft, wie man sie sonst sehr selten findet. Man könnte vielleicht Paulus und Silas oder Paulus und Barnabas ein bisschen vergleichen, dass Menschen gemeinsam durch dick und dünn gehen, und zwar als ebenbürtig. Man hat auch andere, viele solche Paarungen, zum Beispiel Mose und Josua, aber dort ist das nicht gleichrangig, sondern da ist das ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, eine Mentoren- und Jünger-Situation. Das gibt es auch häufig. Aber dort sind zwei miteinander unterwegs, die sich gegenseitig versuchen zu helfen, zu ergänzen. Von daher ist das auch ein gutes Bild für Beziehungen innerhalb der Gemeinde Gottes. Es gibt einerseits klare Hierarchien, das ist von Gott so geordnet, und es gibt andererseits Gemeinsamkeiten, wo man eigentlich ebenbürtig sich unterstützt. Wir versuchen das auch in unserem Missionswerk und auch hier in der Gemeinde so ähnlich zu leben. Aber selten sind solche Beziehungen konfliktfrei. Und selbst wenn sie konfliktfrei zwischen den Betroffenen sind, kann der Druck von außen kommen.
Das müssen wir ganz nüchtern wissen.
Ja, also nicht was Ungewöhnliches, wenn Streit zwischen Brüdern gesät wird.
Ja, wir wissen von anderen Stellen, dass Gott diese Dinge hasst.
Ja. Jetzt wie traf. Also bestimmte Dinge sind dem Herrn ein Gräuel, und da ist das mit aufgezählt, wer Zwietracht unter Brüdern zählt. Und wir haben hier solche spezielle Situation und mehr als das. Vorausgegangen ist ein Moment, wo David um sein Leben fürchtet und das seinem Freund Jonathan auch mitteilt. Er hat also ein inneres Gespür. Jonathan in einem klassischen Loyalitätskonflikt zwischen seinem Vater, dem König, und David, seinem Freund, wiegelt zunächst ab. Ich fasse die Geschichte zusammen, aber so lohnt sich mal, das Kapitel ganz sorgfältig zu Hause durchzulesen. David sagt, es ist gefährlich, dein Vater ist nicht wie früher. Ich denke, ich sollte nicht ihm unter die Augen treten. Ich fürchte nichts Gutes. Und Jonathan sagt, das ist nicht so. Schließlich bin ich noch da. Und es gibt nichts, was mein Vater machen würde, was er mir nicht vorneweg sagt. David antwortet, naja, in dem Fall weiß ja dein Vater, dass wir uns ziemlich gut verstehen. Und wenn er was gegen mich plant, würde er das doch nicht auf die Nase bringen. Und nochmal versucht Jonathan das so ein bisschen abzuwiegeln, aber David hat dieses ungute Gefühl. Und dann kommt es zu einer sehr emotionalen Begegnung zwischen den beiden. Man kann fast sagen, ein Stückchen überträgt sich die Angst von David auf Jonathan. Und sie regeln ihre Beziehung zueinander unter dem Druck neu. Und schwören einander vor Gott, dass sie sich nicht irgendwie hinterrücks etwas antun, weder der eine noch der andere. Das zeigt mir auch, welche konkreten Handlungen sind.
Dass also diese beiden Männer sich gegenseitig vergewissern, dass sie sich auch unter einer zunehmend gefährlichen Situation nicht verraten werden.
Damit wird die Loyalität Stufung gefährdet. Jonathan verpflichtet sich, um der Gefahr willen, eher bei seinem Freund als bei seinem Vater zu stehen. Und ich finde, das ist eine Handlungsanweisung, die wir beachten sollten, vielleicht auch hier und da uns unmittelbar danach richten sollen, wenn Druck in Beziehungen gelegt wird. Das hat sich gegenseitig auch der Loyalität versichern kann. Es kommt dann, wie befürchtet, anlässlich eines Festes, Neumondfest, könnte man vielleicht mit Neujahr bei uns vergleichen, hat Saul nicht nur Saul, haben sich die Leute gegenseitig eingeladen. Und Saul und seine ganzen Mitarbeiter, Familie und Mitarbeiter, Abner wird genannt, Jonathan, man kann davon ausgehen, die anderen Söhne, Malkishua, der dritte ist im Moment nicht erinnerlich, sind auch mit dabei, Bekaner, glaube ich. Und David wird erwartet. Und am ersten Tag fehlt er. David hat sich versteckt. Und sie haben eine Art Test verabredet. David sagt, wenn ich nicht da bin,
so wie dein Vater reagiert, werde ich sehen, wie es um mich steht. Nimmt er das einfach hin, er konstruiert eine Geschichte und sagt, erzähl ihm doch, ich bin nach Hause zu meiner Familie gegangen bei dem Fest. Wenn er das einfach akzeptiert, weiß ich, ist es wirklich nicht gefährlich, so wie du mir das erzählst. Aber wenn er ausrastet, dann weiß ich, ich bin meines Lebens nicht mehr sicher. Am ersten Tag passiert nichts. Da sagt sich Saul, naja, hat vielleicht irgendwas gemacht, dass er nicht kultisch rein ist, also nicht ein Fest besuchen darf. Das ist ja, wenn einer wegen der Leiche oder wegen eines toten Tieres, was er an dem Tag berührt hat, sich verunreinigt, ist er nicht, es darf er nicht in die Gemeinschaft fahren. Sowas wie heutzutage Lockdown oder Quarantäne. Ja, das hängt damit zusammen. Ja? Also die Maske hat nicht gereicht, sondern er musste dann wegbleiben. Das sagt sich Saul am ersten Tag. Wenn sowas passiert, wenn jetzt ein mehrtagiger Fest ist und man es einmal versehentlich verhindert, dann achtet man ja am nächsten Tag besonders darauf, dass nicht wieder passiert. Dann fragt er der, wo ist der Sohn Isaias? Der war gestern schon nicht da. Und dann erzählt Jonathan diese Geschichte und sagt, der hat sich bei mir abgemeldet und hat dringend gebeten, ob er nach Hause kommen darf, sogar sein Bruder war da und hat ihn abholen wollen, damit die in Bethlehem, also mit den Stadtoberen dort, die Feier machen können. Und da rastet Saul aus und er sagt, das ist so schön, das kann man fast nicht in deutsche Worte fassen. Und das finden wir.
Das weiß ich.
Genau. Im Vers 30. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sagte zu ihm, du Sohn einer Entarteten. Sie klammern Mutter. Ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isaias erkoren hast. Dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, verstanden. Das ist sehr nett übersetzt.
Entartete Mutter.
Und dann geht es weiter. Denn all die Tage, die der Sohn Isaias auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan versucht das nicht noch runterzuholen und sagt, antwortet sein Vater Saul und sagt zu ihm, warum soll er sterben, was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, dafür zu töten. Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn so geschmäht hat. Das Ganze kann man eigentlich nur verstehen, wenn man so ein bisschen diese emotionale Kommunikation asiatischer Kultur kennt. Wir sind ja ein bisschen verkopft hier in Europa. In vielen anderen Teilen der Welt geht das sehr viel emotionaler zu. Aber man muss sich einmal vorstellen, Eben macht ihm den Vorwurf und sagt, David muss weg, weil du sonst ein Leben lang um deine eigene Herrschaft Sorge haben musst und im nächsten Moment versucht, ihn selber zu erschießen. Deswegen sage ich, ein Psychopath, ein Mensch, der jenseits jeglichen vernünftigen Verhaltens ist. Und das ist nicht so selten. Wir dürfen nicht denken, das ist nur damals passiert. Und wir müssen wissen, das war in Folge Gottes, das war der König in Folge Gottes. Das bedeutet, wir müssen damit rechnen, dass auch heute christliche Leiter solche Verhaltensweisen an sich haben können. Und wir tun gut daran, einmal auf dieses Umfeld zu achten, wo oder wie man solche Dinge vielleicht oder möglichst frühzeitig merken kann. Was ist das? Was ist der erste Punkt, an dem man es merkt? einen habe ich schon gesagt, unlogische Handlung. Ja, also das, was jemand sagt, das, was er tut, passt nicht zueinander. Er sagt seinem Sohn, ich muss dich bewahren vor diesem Nachkommen Esaus, damit du dein Königtum befestigst. Und dann versucht er ihn alle beizustellen.
Alkoholismus, würde ich sagen. Bitte? Alkoholismus. Also, anders kann ich mir die Reaktion jetzt gar nicht denken.
Spontan würde man denken.
Alles enthemmt.
Ja, man würde spontan denken, es ist ja ein Fest, vielleicht hat er schon getrunken im Vorfeld. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube es nicht. Weil auch damals man sich nicht vorneweg die Kante gegeben hat, sondern erst gegessen und dann sich vielleicht betrunken hat. Lesen wir zumindest relativ häufig, dass dann bei einem Mahl, dann, wenn dann zunehmend die Zeit vergeht, so gebechert wurde, dass sie dann auch höheres Zeug gemacht hat.
Also ich glaube auf jeden Fall diese Frucht, diese Wurzel des Übels und des Hasses, die löst was aus.
Na, woran erkennt man die?
An der Sprache, bitte? An der falschen Wortwahl. Als genau. Leider hat er ja auch falsche genau. Worte gewählt.
An der Sprache. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ein König in der Öffentlichkeit redet zu seinem ältesten Sohn in einer unfassbaren Fäkalsprache, die die Bibel ein bisschen verhüllt. Ja? Also, du Sohn einer widerspenstigen Verkehrten, das bedeutet, oder eines widerspenstigen Mädchens, wisst ihr, was das heißt? Dort kommt, für mich kommt da raus, im Frust über das Sexualverhalten seiner Frau. Also, er beschimpft den Sohn, also widerspenstiges Mädchen. Was ist ein widerspenstiges Mädchen? Eine, die sich nicht beschlafen lässt, wie er gerade lustig ist.
Er schimpft nicht nur ihn, sondern
er zieht seine Mutter weg. Ich sage das mal so. Selbst in einer belasteten Ehe, also wenn in der Ehe nicht so doll läuft, ist für einen normalen Mann wenigstens die Mutterschaft der Ehefrau eine unantastbare Sache. Etwas Heiliges. Ich meine auch, das kann man beobachten, überall auf der Welt, ja? Wenn es irgendwo knirscht, ja, weil die Eheleute sich nicht so top verstehen, ist wenigstens die Mutterschaft etwas Ehrenwertes. Da zumindest hört die Bissigkeit von Männern auf, wenn sie auch nur im Ansatz normal sind. Wenn jemand sich so verhält, ist das ein Zeichen einer absoluten, man müsste fast sagen, eines absoluten Irrsinns. Eines absoluten Irrsinns. Wenn jemand, ich sag das mal so, wenn jemand sich so verhält, ist Scheidung der einzige Weg. Und zwar, um die Kinder zu hören. Nun war das damals nicht die Zeit, wo eine Frau sich hätte scheiden lassen können. Deswegen lesen wir, und Jonathan verließ das Fest in glühendem Zorn. Wenn uns im Neuen Testament gesagt wird, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, dann meint es nicht, dass man die nicht mal ärgern sollte oder so. Das ist noch kein Zorn. Ja, ich sage mal, jeder Vater trainiert den Spannungsbogen seiner Kinder, indem er sie frustriert. Ich sage mal, jeder kluge Vater. Heute in der heutigen Zeit versucht man ja, das Training möglichst beiseite zu schieben. Ja, und die Regeln der Erziehung sind eher so, dass man die Kinder nicht belastbar zieht.
Nachgibt.
Immer, genau, ja, immer. Ich sag mal, lass sie laufen, was sie machen und bestätigt sie vielleicht immer nur so. Das ist keine gute Erziehung. Eine Belastbarkeit entsteht, wenn in Liebe nicht aus Mutwillen oder nicht aus Gedankenlosigkeit oder erst recht nicht aus Bosheit, sondern wenn in Beachtung der Gesamtzusammenhänge gerade Väter ihre Kinder frustrieren und damit ihren Spannungsbogen reißen. Aber was nicht geht, ist, sie zum Zorn zu reißen. Und das, was wir hier haben, die Beziehung von Söhnen und Müttern sind ja besonders eng, so wie zwischen Vätern und Töchtern normalerweise. Wenn nämlich über, also vor dem Sohn oder vor den Söhnen schlecht über die Mutter geredet wird, das muss bei einer normalen seelischen Entwicklung zum Zorn des Sohnes führen. Das ist ausdrücklich verboten. Das ist eine der Dinge, die Gott untersagt. Und hier erleben wir das komplette Gegenteil. Und für mich ist das so ein schmerzhafter Sachverhalt, der uns in diesem Kapitel geschildert wird. Sehr, sehr lehrreich, sehr wissensvermittelt. Aber wenn ich mir die Situation vorstelle, was dort mit Jonathan abgeht, was in den Zuhörern abgeht, was zum Schluss in der Frau abgeht, weil die das ja irgendwann erfahren, dann ahnt man, was für eine extreme Dysfunktionalität in dieser Familie geherrscht hat. Und deswegen ist für mich die Familie Sauls das klassische Beispiel einer Beziehung oder einer Ehe mit einem Psychopathen. Mit den Konsequenzen, dass buchstäblich alle Kinder zerstört werden. Drei Söhne können sich nicht von diesem irren Vater lösen, verlieren in einem sinn- und nutzlosen Kampf gleichzeitig ihr Leben. Und beide Töchter werden in ihren Beziehungen verloren. Und das finde ich grausam. Wirklich grausam. Und der Einzige, nämlich der Sohn Jonathan, der Gnade findet, ist dann durch den Unfall noch korrupt. Das ist auch ein Gericht. Und an dieser Stelle, und da komme ich wieder in unser Feld zurück, was wir daraus zu lernen haben, dass wir um jeden Preis solches schändliche Reden über Mütter unterlassen. Und das betrifft nicht nur die eigenen, sondern das betrifft ganz eindeutig jegliche Art von Mutterschaft auf der Welt. Und das war kein, wie soll ich sagen, es war ja kein Ausrutscher. Denn ihr macht es zweimal. Ja? In einem Satz haut er zweimal das Schändlichste rein, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Du Sohn einer widerspenstig Verkehrten,
die dich geboren hat zur Schande, oder?
Bitte?
Die dich geboren hat zur Schande.
Und wirklich heißt das ja noch, also zur Schande der Blöße deiner Mutter. Also Blöße heißt an der Stelle Geschlechtsteil. Es ist es. Man kann es an Bosheit nicht toppen. Das erste würde man heute sagen, du son of a bitch. Ja, so, also das ist die erste Beschimpfung. Und dann wird es nochmal getoppt. Also du kannst es eigentlich nicht noch vulgärer und bösartiger ausdrücken. Und das gegen den eigenen Sohn und gegen dessen Mutter. Und das bedeutet, also für mich hat das eine doppelte Bedeutung, dass nämlich, wenn Gott das uns, also für wert hält, uns mitzuteilen, ist es so, dass er auf diese Dinge achtet. Und genau hinsieht. Und genau hinhört. Die meisten wissen, dass ich vor Jahren im Fall einer ganz grausamen Vergewaltigung einer muslimischen Frau über die sie nicht sprechen konnte, von Gott eine Vision gekriegt habe, dass ich im Detail minutenlang gesehen habe, was mit dieser Frau passiert ist. So als ob der Film von dem, was etwa 4-5 Jahre vorneweg passiert ist, von mir abgespielt wird. Es war so grausam, dass ich in meinem Bett saß und geweint habe, weil es unfassbar ist, was Menschen antun. Und die Rettung für die Seele dieser Frau war, dass ich Tage später, da war ich noch nicht sicher, ob das eine Vision war oder ob das wirklich sich dem Geschehen entsprochen hat. Ich habe das Gespräch so eröffnet und gesagt, liebe Frau, so und so, ich denke, dass Gott mir etwas gezeigt hat. Ich werde Ihnen das erzählen und ich bitte Sie, wenn es so war, auch wenn wir das nur so bestätigen, wenn es sich so abgespielt hat, dann müssen Sie wissen, dass Gott dabei war an Ihrer Seite und jeden einzelnen Moment dieses Horrors wahrgenommen hat und diejenigen, die das verantworten, richten hat. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dort hat sich das gelöst über eine grausame Sache, wo sie nie gedacht hatte, dass sie darüber reden könnte. Was aber Gott wirklich gesehen hat, und zwar so gesehen hat, dass er das auf eine vorsichtige Weise öffnet. Wie hier. Gott öffnet uns ja das, was hier eigentlich so grässlich ist, dass man das drüber weggucken würde. Und ich, das möchte ich denen von uns sagen, die Gott selber in so einem seelsorgerischen oder therapeutischen oder begleitenden Dienst ruft. Wir müssen wissen, Gott kümmert sich um diesen Teil. Er guckt nicht weg und sagt, boah, das ist so grässlich, kann man überhaupt nicht sich angucken. Er kennt das und ist an der Seite der. Und deswegen, so schlimm das ist, für mich ist das gleichzeitig ein Erbarmen Gottes mit der Frau des Saul. Denn, ich sage euch was, die hat das ein Leben lang so dulden können. Einmal wird uns ein Blick da rein eröffnet, was diese Frau durchgemacht hat. Wenn jemand so drauf ist, dann ist das nicht mal, dass er mal ausrastet und danach sagt, Entschuldigung, überhaupt nicht so gemeint. Sondern dann, das sehen wir ja an den vielen anderen Geschichten, wie konsequent jahrelang er wie ein Besessener und als ein Besessener David verfolgt hat. Und wie er an anderer Stelle mit seiner Tochter umgeht, mit beiden Töchtern, ja, einfach. Wer Jonathan, wer Goldberger erschlägt, dem gebe ich meine älteste Tochter zur Frau. Ja? Und wen gibt es denn wirklich? Irgendjemand anders. Und dann heißt es, aber die jüngere Tochter liebte David. Soll er die haben? Und dann, als das weiter eskaliert, gibt es den anderen Mann. Also das Chaos, was in dieser Familie angerichtet wird, war nicht ein punktuelles, war ein permanentes, war eines, was ich über Jahre hin sehe. Und Gott sieht es. Und Gott öffnet das. Und Gott will, dass wir das wissen. Und dass wir selber, ich sage mal, das natürlich im Blick auf unser eigenes Leben vermeiden, aber vor allem auch in Erbarmen mit denen haben, die unter solchen Elend leiden. Wisst ihr, diese Mutter, diese Frau von Saul war eben gerade keine schlechte Frau. Kannst du ja sehen, wie sich Jonathan verhält. Ehrenwert bis zum Anschlag. Ja? Man kann nicht besser sich verhalten. Und da ist erkennbar, dass das nicht vom Vater sein darf.
Ja? Und wie begegnet man solche Leute oder in welcher Einstellung? Muss man solchen Psychopathen oder sag mal irgendeinen Leuten, wenn man das echt im Alltag hat, hat man ja oft.
Ja.
Wie kann man da die Einstellung haben? Oder gibt es auch eine,
ich denke ja.
Nur also, den Rückenkern, oder?
Natürlich. Ja. Das ist ja das, was David gemacht hat. Sie ehren in ihrer Stellung. Das ist der erste Punkt.
Wie?
Sie ehren in ihrem Amt.
Ja, die Ehre
verhalten. Das ist so. David hat ja sogar die Gelegenheit, den Saul, also dieser endlosen Verfolgung ein Ende zu setzen, indem er soll einfach in der Höhle dort als sein Mitarbeiter, als Sabbath Mitarbeiter sein. Heute hat Gott ihn in deine Hand gegeben. Mach einfach ein Ende, ja. Stich zu. Er sagt, ich werde meine Hand nicht gegen dich halten, das ist seine Hilfe. Das ist der erste Punkt. Ja. Also, dass wir Menschen auch, und ich sage nochmal, wir werden sie selbst in den Gemeinden finden. Dass wir nicht das Recht haben, uns persönlich ihrer zu entledigen. Aber andererseits, dass wir alle Pflicht haben, uns vor solchen Leuten zu schützen. Und
man muss dann auch weggehen von solchen Leuten, ne?
Naja, David war im Dienst einige Jahre und dann war er jahrelang auf der Flucht.
Ja.
Und trotzdem, wenn man liest, wie er ihm mit Respekt begegnet ist, mein Vater, fragt er, ja, als er aus der Höhle da raus ist. Und er redet ja auch, und ich denke, das hat damit zu tun, dass er ihn respektiert hat, natürlich auch mit Jonathan zu tun. Es ist ja wirklich immer noch der Vater seines engsten Freundes. Und das macht allerdings auch diese, was soll ich sagen, Klemme deutlich, in der wir in solchen Situationen manchmal sind. Ja? Auch für uns mag sich daraus ein Loyalitätskonflikt ergeben. David war tatsächlich jahrelang ein Loyalitätskonflikt. Einerseits dem König zu dienen und selbst als er dann schon parallel zum König gesagt war, sich nicht gegen diesen Vorhergesagten zu empören, sondern das in Gottes Hand zu lassen. Und für mich ist das einer der Belege, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Das wird ja mehrmals beschrieben. Ja, dann fragt man sich, boah, ein Hurer, ein Ehebrecher, ein Mörder, wieso kann denn ein Mann nach dem Herzen Gottes sein?
Ja, weil er nicht Böses mit Bösem verfolgt.
Genau. Er macht Fehler. Er macht auch krasse Fehler. Gott sucht die auch an ihm heim. Ja. Sein böser Richterspruch, der das gemacht hat, soll das vielfältig erstatten, ist auf ihn zurückgefallen. Ja, als Nathan ihm, ich sag mal, diese fiktive Richter, also ich sag mal, ja. Dieses fiktive Problem eröffnet. Dann rastet er selber aus und sagt, wer das gemacht hat, ist ein Mann des Todes und soll vielfältig erstatten. Das war eindeutig falsch. Ja, das war außerhalb des Gesetzesrahmens, den Gott durch Mose verordnet hat. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und sofort kommt die Umkehr hervor. Und sofort kommt die Revision des Urteils. Du wirst nicht sterben. Aber für den Mord fällt das Urteil auf ihn, was er selber gerade ausgesprochen hat, im Vierfeld. Aber obwohl eben David auch ein Mann mit erkennbaren Fehlern und Schwächen ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er in den Sachen Gottes ihn immer hat entscheiden. Also immer vor seine eigenen Interessen gestellt. Und das ist nicht nur meine Empfehlung oder meine Bitte, das ist mein Appell an jeden von uns, dass wir die Sache Gottes im Zweifelsfall immer vor unserer eigenen stellen. Das ist eine große Herausforderung. Das wird nicht durch, also nicht ohne die Leitung des Heiligen Geistes überhaupt möglich sein. Das bringen wir nicht aus uns selber hervor. Das bedarf der Entscheidung, unsere eigene Empfindungen und Gefühle und Wegrichtungen immer durch Gottes Wort bestimmen zu lassen.
Also sind das die zwei Hauptmerkmale von diesen Psychopathen, ja? diese unlogischen Handlungen und diese falsche Sprache.
Also das sind die, an denen man das am schnellsten erkennen kann. Es kommt noch eine Sprunghaftigkeit dazu. Ja, es kommt dazu. Sprunghaftigkeit, das kann man am gesamten Leben Sauls erkennen. Und ich denke, eine vierte Sache ist, dass er in solchen Situationen sich nicht berät. Wir können sehen, dass David auch in dieser kritischen Situation sich ja mit Jonathan berät, als Beispiel. Und immer wieder sehen wir, dass er mit Joab oder mit wem auch immer oder mit seinen geheimen Räten Hushai oder also die verschiedenen Mitarbeiter, seine Helden und sowas, immer wieder sich abstimmt und manches Mal auch nicht durchkommt mit seiner Meinung. Aber bei Saul kann man sehen, dass er in solchen Situationen gar keine Beratung hat. Also er hat Abner neben sich sitzen. Ja? Es wäre das erste doch gewesen. Wie siehst du das? Ja, er macht das Ding komplett mit sich selber aus.
Eigenmächtige Entscheidung.
Komplett eigenmächtige Entscheidung, ohne andere auch mal einzubeziehen. Das ist aus meiner Sicht ein viertes Kennzeichen. Also was typisch für dieses psychopathische Verhalten ist.
Ja, und die Sprachen sind doch immer zornig und aggressiv. Sofort aggressiv.
Genau.
Ja. Sofort.
Von 0 auf 100. Er beschwichtigt sich noch selbst. Ja, am Tag vorweg. Er sagte zu sich selbst, David wird unreif sein. Er fragt nicht nach. Ja. Er fragt nicht, sag mal, Jonathan, weißt du was über deinen Freund? Hast du eine Ahnung, wo der heute abgeblieben ist? Ja, das macht er mit sich selber aus. Und am nächsten Tag kommt das dann schon. Wo ist er denn heute? Ja, gleich Angriff. Ich halte diesen Punkt für so wichtig, und mir fällt spontan noch ein zweiter ein, wo Mutterschaft in ihrer Gefährdung so sehr auf den Punkt gebracht ist. Vielleicht noch einmal in der Offenbarung später, diese Frau, die das männliche Kind gebiert, was von dem Drachen verfolgt ist. Da ist Mutterschaft noch einmal so extrem angegriffen.
Und bei dir? Schimpft er nicht auch über seine Mutter?
Nee, im Gegenteil. Wir haben Leute, die sind ihres Lebens satt. Bedauert also den Tag seiner Geburt.
Ja.
Er verflucht den Tag an der Geburt. Mhm. Finden wir auch bei Jeremia. Ja, dass er wünscht, nicht geboren zu sein, oder dass er eine Verwünschung ausspricht über den, der seiner Mutter sagt, ist ein Kneblein geboren. Ja, geht nicht gegen die Mutter. Ja, sondern es geht gegen den, der das als eine frohe Botschaft verkündet hat. Deswegen, es wird ja oft gesagt, die Bibel ist ja eher frauenfeindlich. Das finde ich überhaupt nicht. Wir finden in der ganzen Bibel, bis auf diese ganz extreme Beispiel, keinen Punkt, wo Mutterschaft, also gerade insbesondere nicht in besonderer Weise geehrt wäre. Und es werden die nicht geboren haben, da immer mit einbezogen. Ja, durch spezielle prophetische Segensworte. Ja, das wird kompensiert. Und da werden solche Beispiele wie Sarah ja eben mit eingeführt, dass Gott sich ihrer in besonderer Weise annimmt, oder eben Hannah, wie wir das gerade am letzten Mal haben. Und deswegen, und da schließt sich das erste Mal der Kreis. Wir haben ja das Thema angefangen am Muttertag. Ja, dieser Sonntag, wo man besonders denen Ehre gibt und die erwähnt, die ihr Leben gegeben haben, um Neues überhaupt zu ermöglichen. Anders als beim Mann,
ist Mutterschaft ja wirklich, es greift in das eigene Leben ein. Es nimmt Teile des eigenen Lebens mit. Mhm. Mit und gibt es, was soll ich sagen, und stellt es der Schöpferkraft des Mannes zur Verfügung und gibt es mit. Und ich finde, dass wir damit ein Beispiel haben, wie unsere Zusammenarbeit mit Gott funktioniert. Alles Schöpferkraft ist von ihm, aber er beteiligt uns an seinen Werken. Und der Preis ist tatsächlich auch ein Stück die Hingabe unseres Lebens. Und von daher ist das ebenfalls, das was wir heute hören, in der Warnung, ich wage zu behaupten, dass das, was Saul an diesem Tag gemacht hat, das ist, was im Neuen Testament die Lästerung des Heiligen Geistes ist. Jonathan hat ein heiliges Werk getan, indem er den Gesalbten Gottes rettet. Und er verwünscht das mit dem satanischen Fluch. Und das ist das, was Jesus sagt. Dieses Beispiel mit der Lästerung des Heiligen Geistes ist, wenn jemand das Werk Gottes dadurch schmäht, dass es sagt, das ist ja dämonisch. Versteht ihr? Da sind wir nämlich an einem testamentübergreifenden Geheimnis und deswegen auch da nochmal sorgfältig in der Wortwahl. Das ist eine große Herausforderung. Jakobusbrief Kapitel 2 werden wir ja gewarnt. Welch kleines Feuer welchen großen Wald anzünden kann, durch welches kleine Steuer ein Schiff auf dem Meer also den Kurs finden. Und das, was dem Menschen entspricht, unser menschliches Leben, ist die Zunge. Du kannst mit Worten segnen und komplett zerstören. Und deswegen werden wir ja so intensiv gewarnt, keine unnützen Worte zu machen, darauf zu achten, dass wir segnen, statt zu fluchen. Und das ist ein kompliziertes Gebilde. Ich sage nochmal, nehmt euch die Zeit, lest einmal das ganze Kapitel, nehmt mal diese verschiedenen Facetten in den Blick, wie sich die Kommunikation zwischen David und Jonathan abspielt, wie sich das gegenseitig bedingt, was einer empfindet, wie man redet, wie das den anderen beeinflusst. Das ist wie exemplarisch in einem einzelnen Kapitel so zusammengefasst. Und wie ein einziges grässliches Wort den Weg für eine endgültige Zerstörung zementiert. Wir wissen ja, dass es nicht der einzige Punkt war, dass Saul verschiedene solche Entscheidungen getroffen hat, eben mit dem eigenwilligen Verschonen von Agag, mit dem, also immer wieder sein eigenes anstelle des Verordneten zu setzen, was Gott vorher durch seine Knechte, die Propheten, gesagt hatte. Da kommt manches zusammen, aber das, was wir heute gelesen haben, eben diese absolute Respektlosigkeit gegenüber der eigenen Ehefrau und der Mutterseite selbst zu tun ist, das zementiert das Unerhörtes. Und deswegen lasst uns nicht mehr Gutes tun, sondern versuchen auch so viel wie möglich Gutes zu reden. Amen.